Guten Morgen von mir, ne? Ihr kennt dieses Büchlein, ne? Also ich denke, einige kennen es sicherlich. Die Herrnhuter Losungen. Ich glaube, so lange wie wir verheiratet sind, das sind jetzt so 35 Jahre, liegt dieses Losungsbüchlein auf, Entschuldigung, 36 Jahre. Ja, wir haben November. Okay, 36, das ist peinlich, ne? 36 Jahre, liegt dieses Losungsbüchlein auf unserem Frühstückstisch. Das gehört dazu. Wir lesen morgens die Losungen. Und gestern Morgen las ich sie auch. Jesaja 60, Vers 20. Andreas, du darfst mal einblenden. Die Tage deiner Trauer werden ein Ende haben. Und Offenbarung 7, Vers 17. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das tat mir gut zu lesen, denn meine Woche war ein wenig herausfordernd, so will ich es mal nennen. Ja, und dann sah ich abends die Nachrichten. Habt ihr sie gesehen? Die Tagesschau oder heute oder so? Da war die Rede von Verletzten und einer Toten bei Demonstrationen in Frankreich. Tausende von Migranten an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Die Menschen sind 4000 Kilometer zu Fuß gelaufen. Sie sind geflohen, weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive hatten. Weil Bandenkriege das Leben zur Gefahr machen. Dann war die Rede von Waldbränden in Kalifornien, inzwischen mehr als 70 Tote, mehr als 1000 Vermisste. Und das waren nur ein paar Meldungen. Die Tage deiner Trauer werden ein Ende haben. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wie passt das zusammen? Wann wird das sein? Wie kann man an einen liebenden Gott glauben, wenn man das ganze Leid sieht? Krankheit und kaputte Beziehungen. Wir hören von Gewalttaten und die Medien bringen uns das Leid der ganzen Welt bis in unsere Wohnzimmer. Hunger, Krieg, Naturkatastrophen. Epidemien. Leid trifft Menschen oft völlig überraschend. Von einem auf den anderen Moment ist nichts mehr, wie es war. Ob Arbeitslosigkeit oder Unfall, Krankheit oder ob ein Verbrechen begangen wird. Manchmal betrifft es uns nur am Rande und manchmal ganz direkt. Leid gehört zu unserem Leben. Wie kann Gott das zulassen? Wir glauben an einen Gott, der diese ganze Welt aus Liebe geschaffen hat. Wir haben es gerade gesungen. Wir glauben, dass Gott uns so sehr liebt, dass sein eigener Sohn Jesus Christus für uns aus Liebe gestorben ist. Die Frage, warum der Gott der Liebe Leid zulassen kann, ist uralt. Und es ist eine ganz schwierige Frage. Wenn es einen liebenden und allmächtigen Gott gibt, warum greift er dann bei all diesem täglichen Leid nicht ein? Interessiert es ihn nicht? Dann ist er doch kein liebender Gott. Kann er nicht eingreifen? Ja, dann ist er doch nicht allmächtig. Wie können wir mit diesem Widerspruch umgehen? Allein die Nachrichten von gestern Abend zeigen es, und wir erfahren es auch immer wieder ganz persönlich. Menschen leiden, wir leiden. Überall auf der Welt, in jeder Kultur, in jeder sozialen Schicht der Gesellschaft. Wir alle leiden irgendwann mal körperlich oder seelisch. Niemand ist davon ausgenommen. Wir können uns vor dem Elend nicht schützen. Aber mal so rein theoretisch, wie sähe denn eine Welt ohne Leid aus? Das wäre doch super, oder? Joe grinst und findet das gut. Wäre super. Ja, Joe, ich muss dir leider sagen, eine Welt ohne Leid wäre eine Welt ohne dich. Wer lacht da so? Eberhard? Ah. Joe, du hast recht, es wäre auch eine Welt ohne Eberhard. Okay, es wäre auch eine Welt ohne mich. Aber das könntet ihr ja vielleicht verschmerzen. Eine Welt ohne Leid, ihr Lieben, das wäre eine Welt ohne uns Menschen. Wenn Gott etwas gegen das Leid unternehmen soll, dann müsste er mal bei uns anfangen. Er müsste etwas gegen unser Handeln tun. Denn es gibt ja so etwas wie das ganz alltägliche Leid. Leid geschieht zuallererst, weil wir mit einem freien Willen geschaffen worden sind. Es gibt das Leid, was jeder von uns selbst verschuldet, weil wir nämlich nicht perfekt sind. Wie begegne ich meinem Mitmenschen? Mit Freundlichkeit, mit Hilfsbereitschaft, mit Wertschätzung? Leid beginnt nicht erst mit Mord oder Banküberfall oder Ehebruch. Leid beginnt allein da, wenn ich meine schlechte Laune an meinem Nächsten auslasse. Mit allem, was ich tue, treffe ich eine Entscheidung. Aber dieser freie Wille, mit dem wir geschaffen sind, der ist ja nicht nur schlecht. Nur durch den freien Willen ist es nämlich auch möglich, dass wir uns für das Gute entscheiden können. Wir können einander lieben. Wir können einander helfen, trösten und ermutigen. Alles, was wir an Gutem tun können, ist doch auch nur möglich, weil wir mit einem freien Willen geschaffen worden sind. Es ist also sehr gut, dass wir diese Freiheit haben. Wenn Gott uns nicht mit diesem freien Willen geschaffen hätte, dann hätten wir zwar kein Leid, das stimmt, aber es gäbe eben auch keine Liebe, keine Freundschaft, keine Hilfsbereitschaft, letzten Endes kein echtes Miteinander. Denn wirkliche Liebe setzt Freiheit voraus. Echte Liebe ist freiwillig. All das gibt es nur, weil wir die Wahl haben und uns entscheiden können für das Gute oder für das Böse. Weil Gott uns mit einem freien Willen geschaffen hat. Tja, aber jede meiner Entscheidungen hat eben eine Folge. Nur oft sehe ich das nicht direkt. Ich kann ökologisch bewusst mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren oder ich hole dafür das Auto aus der Garage, auch wenn es nur 200 Meter sind. Ich kann mich gesund ernähren und vielleicht irgendeiner Krankheit vorbeugen. Ich kann den alten Nachbarn helfen oder eben auch nicht. Ich kann dieses tun oder auch jenes. Ich kann mit 80 km/h durch die Stadt fahren und riskiere vielleicht nur geblitzt zu werden. Es kann aber auch passieren, dass ich einen Unfall verursache und jemand ernsthaft zu Schaden kommt und großes Leid passiert. Es ist meine Entscheidung. Ich habe die Wahl. Wir Menschen können also nicht einfach nur mit dem Finger auf Gott zeigen, wenn es um die Not in der Welt geht, wenn es um das Leid geht. Wir müssen uns schon an die eigene Nase fassen. Ja, jetzt denkst du vielleicht, gut, dieses persönliche Leid ja, aber die Naturkatastrophen, die könnte Gott in seiner Allmacht doch vielleicht verhindern. Das könnte er doch machen. Ja, wenn es nach Gott gegangen wäre, dann würden wir heute ja auch noch in paradiesischen Zuständen leben. Er hat die Erde wunderbar geschaffen. Gott lebte mit den ersten Menschen in paradiesischen Zuständen. Er lebte mit den Tieren, den Menschen und der Natur im Einklang. Es gab keinen Streit, keine Krankheit, keinen Tod. Es gab keinen Hunger, keinen Stress. Es gab kein Mobbing. Adam und Eva hatten das, was wir ein perfektes Leben nennen würden. Und dann kam der Tag, der alles veränderte. Denn auch Adam und Eva hatten die freie Wahl. Sie hatten ebenso wie wir die Freiheit, sich zu entscheiden. Und sie entschieden sich dafür, selber erkennen zu wollen, was gut ist und was schlecht. Sie waren Gott ungehorsam. Und sie aßen die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis. Adam und Eva glaubten Satan in Gestalt der Schlange mehr als Gott. Das war ihre Entscheidung. Eine Entscheidung gegen ein Leben in vollkommener Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer und der gesamten Schöpfung. Denn diese Entscheidung gegen Gott, gegen das Gute, war gleichzeitig eine Entscheidung für Satan und für das Böse. Und unter den Folgen dieser Entscheidung leidet die ganze Welt bis heute. Was passierte? Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wurde dadurch zerstört. Da Gott vollkommen gut ist, kann er keine Gemeinschaft mit Menschen haben, die nicht ebenfalls vollkommen gut sind. Oder anders gesagt, die vollkommen nach seinem Willen handeln. Die ganze Natur leidet, weil der Mensch Gottes Liebe und Fürsorge, die sich in seiner Schöpfung ausdrückt, nicht wertgeachtet hat. Deshalb verflucht Gott den Erdboden. Bis zu diesem Augenblick gab es keine Krankheit und keinen Tod. Ab diesem Zeitpunkt gehört Krankheit und Tod zum Leben. Adam und Eva wurden die Augen geöffnet. Sie hatten vom Baum der Erkenntnis gegessen, nun konnten sie zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und so wie sie erkannten, dass sie nackt waren, erkannten sie eben auch ihre Schuld. Bisher war ihr Leben leicht gewesen, nun wurde es zur Last. Tja, der Grund für alles Leid und Elend in der Welt ist, weil die ersten von Gott geschaffenen Menschen die falsche Entscheidung getroffen haben. Trotzdem stellen sich viele Fragen. Warum ausgerechnet müssen wir leiden? Warum muss ich leiden? Oder du? Habe ich Schuld, wenn ich leide? Ist deine Arbeitslosigkeit, meine Krankheit, der Unfalltod eines Angehörigen oder irgendetwas anderes Schlimmes, was uns widerfährt, eine Strafe? Nein. Die Strafe für unsere Schuld lag allein auf Jesus. Er hat alle Strafe getragen. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und wir können und müssen dem nichts hinzufügen. Jesus hat am Kreuz für unsere Schuld gelitten. Und dafür können wir dankbar sein. Dann kann ich Leid verhindern? Nein, leider auch nicht. Wenigstens nicht viel. Das Denken, ich muss nur alles richtig machen und dann geschieht kein Unheil, das greift leider auch zu kurz. Natürlich kann ich manches menschliche Leid verhindern, indem ich Gottes Gebote befolge. Wenn ich jemanden belüge und betrüge, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Beziehung darunter leidet und irgendwann zerbricht? Breche ich ein Gesetz und werde unter Umständen bestraft, dann leide ich unter dieser Strafe. Das ist dann auch folgerichtig. Das ist selbstverschuldetes Leid und das hätte ich natürlich verhindern können. Aber auch wenn ich als gläubiger Mensch wirklich ein Leben nach den Maßstäben Gottes führe, bin ich ja vor Leiden nicht gefeit. Wir sehen es doch um uns herum. Und oft scheint es sogar so, dass diejenigen besonders zu leiden haben, die Gott folgen. Wie viel lesen wir davon in den Psalmen oder in den Klageliedern Jeremias? Aber in den Psalmen finden wir auch ganz wichtige Beispiele im Umgang mit Leid. Wenn ich leide, dann kann ich damit zu Gott gehen. Ich darf klagen. Ich darf mich sogar beklagen. Ich darf meine Trauer, meine Verzweiflung, sogar meinen Zorn, alles, was in meinem Herzen ist, ihm bringen. Ich kann ihn sogar anklagen, wenn mir danach ist. Gott ist so groß, er hält das aus. Er erträgt das. Und ich darf erleben, wie sich mein Klagen in Dank verwandelt, weil sich mein Blick langsam hebt, weil ich in die Lage versetzt werde, bei aller Not, die mich umgibt, meine Augen auf das zu richten, was Lob verdient. Gott allein. Wie oft habe ich Psalm 50, Vers 23 durchbuchstabiert. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn lasse ich das Heil Gottes sehen. Und ich weiß, wenn ich nicht einmal mehr Worte habe, so versteht er mein Seufzen, sogar mein Stöhnen, weil er weiß, wie es in meinem Herzen aussieht, wie es mir im tiefsten Innern geht. Hiob hat unheimlich viel gelitten, obwohl er ein frommer Mann war. Er war reich gesegnet mit Kindern, er war ein vermögender Mann. Und dann wird ihm all das genommen. Was tut Hiob? In Hiob 1, Vers 22 können wir lesen: Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Er bleibt Gott treu. Und dieses Treubleiben, dieses Aushalten, das ist entscheidend. Am Ende sagt Hiob nämlich: Vom Hörensagen habe ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Auch Hiob weiß nicht, warum er das alles erleiden musste. Aber er weiß am Ende, wozu. Gott hat ihm eine neue und persönliche Weise eröffnet, ihn kennenzulernen. Hiob, dieser fromme und gottesfürchtige Mann, er ist in seinem Glauben noch einmal gewachsen. Und diese Erfahrung ist ihm wichtiger als Reichtum und Gesundheit. Und dann am Schluss des Buches Hiob lesen wir, dass er wieder über die Maßen gesegnet ist. Es gibt ein Happy End. Wir haben also schon ein paar Antworten. Ich fasse mal zusammen. Wir wissen, wodurch das Leid kam. Nicht woher, aber wodurch. Adam und Eva glaubten den Verführungen Satans mehr als Gott. Dadurch kam das Leid. Ich habe jetzt nicht weiter ausgeführt, aber die Bibel macht ganz deutlich, dass Gott ein souveräner Schöpfer ist und die Macht hätte, das Leid zu verhindern. Er ist allmächtig. Gott kann das Leid auch zu etwas Gutem benutzen und die Menschen nah zu sich ziehen, so wie er es bei Hiob getan hat, wie Hiob es erlebt hat. Aber wir finden nicht auf alles eine Antwort. Zum Beispiel diese Frage, wo kommt das Böse her? Da können wir drüber diskutieren, solange wir wollen. Das haben vor uns schon, ich weiß nicht, 1000 Jahre Leute versucht herauszufinden, wie viele Philosophen haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Sie haben keine Antwort gefunden und wir werden es vermutlich auch nicht. Also ich finde keine Antwort auf die Frage. Manche sagen, das Böse muss es geben, damit man das Gute erkennen kann. Ich glaube das nicht. Denn zumindest in der Schöpfung können wir Gottes Liebe, seine Größe, seine Allmacht, all das können wir erkennen. Gott sagt über alles, was er geschaffen hat, es ist sehr gut. Und zu diesem Zeitpunkt der Schöpfung, da gab es nichts Schlechtes. Gott brauchte also diese Gegenüberstellung von Gut und Böse nicht. Brauchen wir, die wir den Geist Gottes haben, das Böse, das Leid, um das Gute zu erkennen? Ich denke nicht. Und wie die Weltgeschichte beweist, lernen wir auch aus all dem Leid nichts. Sonst gäbe es zum Beispiel keine Kriege mehr. Offensichtlich sind wir Menschen nicht in der Lage, das Leid zu verringern. Wenn irgendwo ein Krieg beigelegt wird, bricht an einem anderen Ort ein neuer Konflikt aus. Wir haben doch den Eindruck, dass es eher schlimmer wird als besser. Und greift Gott ein? Nein. Für die meisten Christen ist Gottes Nicht-Eingreifen kein grundlegendes Problem. Auch wenn sie, wie ich, mit den Leidenden leidet und natürlich auch helfen und beten. Im Großen und Ganzen akzeptieren wir, dass wir Gott nicht mit unserem menschlichen Verstand erfassen können. So wie Hiob sagt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. So lesen wir in Hiob 42, Vers 2. Gottes Wege sind eben nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere. Doch dass dieser liebende und allmächtige Gott unser Leid zulässt, das ist für manche Menschen genau der Punkt, mit dem ihrer Meinung nach bewiesen wird, dass es keinen Gott geben kann. Das war für mich auch lange Zeit so ein Knackpunkt, bevor ich mich bekehrt habe, gebe ich zu. Wenn es diesen Gott nicht gibt, dann ergibt sich aber eine andere tiefgründige Frage, nämlich, warum leben wir denn dann? Wenn alles nur durch Zufall entstanden ist, die Erde ebenso wie die Menschen, dann dient doch unser Dasein hier gar keinem besonderen Zweck. Wir leben dann also einfach, damit wir ein nettes Leben führen, ein gutes Leben führen. Leider können wir kein nettes, gutes, schönes Leben führen, wenn wir leiden. Das ist ein Problem. Leid, Schmerz, Krankheit, Tod gehört zu unserem Leben. Wir können dem nicht entfliehen. Für jemanden, der nicht an Gott glaubt, macht Leid überhaupt keinen Sinn. Denn das gute Leben kann er mit Leid und Krankheit nicht führen. Das hilft also nicht. Diese Lebenseinstellung ohne Gott hilft nicht im Umgang mit Leid. Könnte es sein, dass Leiden irgendeinen Sinn hat? Wir haben bei Hiob gesehen, dass er am Ende seiner Leidenszeit, nicht mittendrin, aber am Ende dann ausgedrückt hat, dass seine Beziehung zu Gott gewachsen ist. Paulus spricht in Römer 5 davon, dass Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung und diese Bewährung Hoffnung. Paulus hat nun wirklich einiges durchgemacht in seinem Leben. Er war oft in großer Gefahr, krank, verzweifelt, aber offensichtlich ist auch er dadurch in seinem Glauben gewachsen. Paulus meint, Leiden bewirkt Geduld. Wir lernen auszuhalten. Wir bleiben standhaft. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine gewisse Lebenserfahrung nur dadurch erlangen, indem wir auch ein gewisses Maß an Leiden durchlebt haben. Leiden bewirkt auch eine Veränderung von unseren Prioritäten. Es kann sein, dass Dinge, die dir bis gestern absolut wichtig gewesen sind, völlig zur Nebensache werden. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Menschen zum Beispiel nach einer Nahtoderfahrung ihr ganzes Leben umkrempeln. Oder dass eine Lebenskrise wie ein Burnout, eine Depression oder so etwas, eine Erkrankung, dass es eine Chance ist, das eigene Leben neu zu überdenken und zu ordnen. Veränderung von Prioritäten. Etwas anderes, was man auch in leidvollen Zeiten erfährt, ist dies. Man erlebt, welche Beziehungen tragfähig sind und welche nicht. Gemeinsam durch eine Zeit des Leidens gegangen zu sein, das führt oft zu unglaublich tiefen Beziehungen. Es ist eine Art an Verbindung, die wohl durch nichts anderes erreicht werden kann. Leiden kann sinnvoll sein. Mögt ihr das hören? Ich meine, da mutet Gott uns doch ganz schön was zu, oder? Wir haben vorhin schon ein Lied gesungen, wo genau dieser Bibelvers drin vorkam, Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. In diesem Vers ist nicht die Rede davon, dass wir nicht in Ströme kommen. Sie werden uns aber nicht überfluten. Wir werden auch durchs Feuer gehen müssen. Aber die Flamme wird uns nicht verbrennen. Das bedeutet doch aber nicht, dass kein Feuer kommt. Das Entscheidende ist, ich bin bei dir. Wir sind nicht allein. Das sagt Gott uns zu. Und das gilt alle Zeit. Er lässt uns nicht allein. Paulus schreibt in Philipper 4, in den Versen 6 und 7, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn Gott uns zusagt, dass er bei uns ist, bei uns, also bei uns seinen Kindern, wenn wir leiden, wenn er uns hilft, uns tröstet, was ist dann mit denen, die nicht an Gott glauben? Das macht mir Not, das gebe ich zu. Denn das größte Leid überhaupt ist doch, Gott nicht zu kennen. Das Leiden hier ist zeitlich begrenzt. So schlimm es auch sein mag, es ist zeitlich begrenzt. Das Leiden in der Ewigkeit ist ewig. Das Leiden mit Gott an der Seite kann zumindest einen Sinn haben. Es kann ein Ziel haben. Es kann sogar im Frieden sein. Und ich sage ganz bewusst, es kann. Denn es gibt Situationen, die sind so herausfordernd, so schmerzvoll, dass Menschen sich nur noch um sich selber drehen und geradezu gefangen sind in ihrem Schmerz. Diese Geschwister müssen wir einfach im Gebet tragen. Und es kann auch sein, dass du gerade in solch notvollen Zeiten mit starken Schmerzen oder leidvollen Erfahrungen auch noch erlebst, dass solch eine Krise etwas zum Vorschein bringt, was in deinem Herzen ist. Verletztheit, Bitterkeit, Härte. All das kann plötzlich zum Vorschein kommen. Das, was du sonst so gut unter Kontrolle hältst. Das, was du vor dir selber und anderen verschlossen hältst. Das dringt in solchen Momenten an die Oberfläche. Und dann ist es gut, Menschen um uns zu haben, die einfach da sind. Und wenn Gott uns seinen tiefen Frieden gibt. Es ist möglich. Oder was ist, wenn wir versagen? Wenn uns aus was für Gründen auch immer der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wenn wir eine Depression bekommen, einen Burnout erleiden. Wenn wir keine Kraft mehr haben, wenn wir einfach nicht wir selber sind. Das kann ganz schön demütigend sein. Und das ist eine sehr notvolle Situation. Dann ist es gut, Gott auf ganz neue Weise begegnen zu können, aber das braucht Zeit. Jakob hat mit Gott gerungen. Ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Das bedeutet, ich weiche in dieser Lebenssituation nicht aus, Herr, bis du mir begegnest, bis ich verstanden habe, warum ich hier leide. Bis ich verstanden habe, was ich lernen soll. Ich vertraue dir, weil du es gut mit mir meinst. Ich harre aus. Ausharren bedeutet wörtlich darunter bleiben. Das heißt, ich bleibe unter dieser Situation, ich bleibe unter diesem Druck. Wisst ihr, ich bin mir in einem ganz sicher. In jeder neuen Situation von Leid wartet eine neue Begegnung mit Gott, weil er uns nicht alleine lässt. Ich will diese schwierigen Zeiten jetzt nicht irgendwie glorifizieren. Ich leide nicht gerne. Und so wie Paulus zu sagen, ich freue mich zu leiden, davon bin ich meilenweit entfernt. Aber Herausforderungen lassen uns reifen. Rückblickend kann ich wirklich sagen, die Zeiten, die hart waren in meinem Leben, die schmerzvoll waren, das waren für mich immer die intensivsten Zeiten mit dem Herrn. Das waren Zeiten, in denen ich am meisten gelernt habe, in denen er mich am meisten verändert hat. Und das, was mir am meisten geholfen hat, durchzuhalten, war tatsächlich der Dank. Gott zu danken für die ganz alltäglichen Dinge, die mich umgeben. Die warme Dusche am Morgen oder am Abend. Der leckere Kaffee. Ein liebes Wort, das mich erreicht hat. Die Katze, die um meine Beine streicht. Leiden kann sinnvoll sein. Das bedeutet nicht, dass Gott unser Leid will oder dass er der Urheber ist. Jesus hat alle Kranken, die ihn um Hilfe baten, geheilt. Er hat niemanden weggeschickt. Gott ist nicht der Urheber von Leid, aber er lässt es zu. Auch dies lesen wir in der Geschichte von Hiob. Ich komme nochmal darauf zu sprechen, weil es einen bedeutenden Unterschied macht, auf wen wir unser Augenmerk richten. Ja, es heißt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber ich muss ganz deutlich sagen, es ist eben nicht immer ein Angriff, wenn wir leiden. Ich kann das aus eigener Erfahrung bezeugen, dass Gott so manches Mal Leid in meinem Leben zugelassen hat und auch, wenn ich durch solch einen schmerzvollen Prozess gehen musste, so möchte ich diese Zeiten nicht missen. Hiobs Freunde streuten Salz in seine Wunden. Vielleicht ist da ja Sünde in deinem Leben. Glaubt mir, wenn man derart leidet, dann fragt man Gott schon selbst, warum. Und wenn man offenen Herzens leidet und offenen Herzens fragt vor Gott, dann zeigt Gott es so, wie man es in dieser Situation gerade ertragen kann. Aber längst ist nicht immer Sünde der Grund. In Johannes 9 lesen wir von dem blindgeborenen Bettler. Die Jünger fragen Jesus: Meister, wer hat gesündigt, der Bettler selber oder seine Eltern? Und Jesus antwortet: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Gottes Wege und Gedanken sind höher als unsere. Auch Paulus hat viel gelitten. Er wurde verfolgt, er war mehrfach im Gefängnis, er wurde gefoltert, er erlitt Schiffbruch, er hat um sein Leben gefürchtet. Und dennoch lobte er Gott. Wie geht das? Paulus lebte eine persönliche Beziehung mit seinem Herrn. Er wusste, in jeder Lage ist Gott mir ganz nahe. Das war sein ganzer Trost. Aber entscheidender für ihn war das Wissen, dass ganz egal, was für eine Not er hier auf Erden erleiden musste, das, was ihm nach dem Tod erwartete, das macht alles wieder wett. Paulus' Blick ging in die Ewigkeit. Und das gab ihm die Kraft für seinen irdischen Auftrag hier. Trotz allem Leid. Paulus kannte die Schriften der Propheten. Er wusste, Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz alles getragen. Alle seine Schuld, all sein Leid. Paulus hatte Jesus als seinen persönlichen Erlöser angenommen. Jesus starb am Kreuz und er ist wieder auferstanden für jeden Menschen auf dieser Welt. Er hat alles Leid ertragen. Auch dein Leid und mein Leid. Jesus kennt Trauer und er kennt Verzweiflung. Er kennt jeden körperlichen Schmerz und jede seelische Qual. Die Beziehung zu Gott, dem Vater, ist wiederhergestellt. Doch die Schöpfung ist noch nicht frei von Leid. Ein Leben ohne Leid wird es erst geben, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Dann wird Gott die Erde völlig erneuern. Er wird das Böse vollkommen vernichten und es wird kein Leid mehr geben. Er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird uns trösten. Er wird alle Tränen abwischen. Und es wird keine Schmerzen mehr geben und keinen Tod. Das ist unsere Hoffnung. Eine Hoffnung jenseits allen Leides. Die Frage, warum ein liebender Gott, ein liebender, allmächtiger Gott Leid zulässt, die bleibt leider ungelöst. Wir können diesen Widerspruch nicht erklären, und das mag unbefriedigend sein. Aber ich möchte noch einmal auf Hiob zu sprechen kommen. Hiob hat nicht verstanden, warum er leiden musste. Aber am Ende wusste er, wozu es gut war. Und das hilft mir, denn wir sind mit der Weltgeschichte ja auch noch nicht am Ende. Unsere Sicht ist jetzt genauso eingeschränkt wie Hiobs Sichtweise, als er mittendrin steckte. Und vielleicht werden wir am Ende auch sagen können, wozu das alles sinnvoll war. Jetzt, heute, können wir nur eins tun. Da unsere Sicht beschränkt ist, wir nicht wissen, was morgen sein wird, besteht für mich die einzige Hilfe darin, Gott zu vertrauen, auszuharren. Er sieht alles, er weiß alles, er hält die Welt in seiner Hand. Und dich und mich. Amen.